Ja, Deutschland, Europa. Ich glaube, wir haben so ein bisschen versäumt, kontrollierte Wetten einzugehen. Jetzt vielleicht auch nochmal den Spinback machen auf Amazon. Und es ist jetzt ja gar nicht so, dass ich jetzt hier sitze und sage, die haben das nicht drauf, sondern die gehen halt diese kontrollierten Wetten ein. Und wenn du halt einen mehrere hundert Milliarden Juggernaut bist, dann sind deine Wetten auch einfach entsprechend größer natürlich. Und die gehen dann halt auch mal in die Hose. Aber du lernst ja als Organisation. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir sehr hasenfüßig unterwegs sind. Und klar, dann zieht sich ein Zalando zurück auf Brands und eher höherwertige Segmente, überlässt damit halt einen Shein halt das Feld. Also ich würde mir halt wünschen, dass man ja mit ein bisschen mehr Mumm agiert.
Heute durfte ich wieder einen ganz besonderen Gast an der Handelbar begrüßen. Sven Rittau war bei uns, Investor, E-Commercer der ersten Stunde und Veranstalter mit der K5. Die steht auch unmittelbar bevor. Und so haben wir uns den vielfältigen Themen gewidmet, die aktuell den internationalen und natürlich auch den deutschen E-Commerce umtreiben. Woher kommen die Innovationen? Aus Asien oder aus dem Silicon Valley? Und natürlich haben wir besonders intensiv auf Geschäftsmodelle fokussiert. Und die zentrale Frage für Unternehmen: Was ist deine DNA? Diese gilt es konsequent weiterzuentwickeln, wie uns Sven eindringlich aufgezeigt hat. Es war ein toller Gegenbesuch von Sven, denn vor wenigen Tagen war ich bei ihm im Podcast zu Gast. Auch das verlinken wir euch natürlich in den Shownotes zusammen mit dem Hinweis, insbesondere für die Mitglieder des ECC-Clubs, die zur K5 wollen, denn die finden dort auch den entsprechenden Rabatt und die Anmeldemöglichkeiten. Eine super tolle Folge mit vielen, vielen Insights, die echt schon Lust auf die K5 macht. Aber hört selbst hinein.
Handelbar, der Podcast von und für Handelsinsider. Wir schenken Brancheninsights ein.
Hallo und herzlich willkommen zur Handelbar. Schön, dass ihr wieder dabei seid und auch heute wieder mit einem ganz besonderen Gast, den ich ganz, ganz herzlich begrüßen darf. Sven Rittau ist bei uns, virtuell zugeschaltet, Geschäftsführer bei der K5. Hallo Sven.
Kai, danke für die Einladung, freue mich sehr.
Ich freue mich sehr, ja. Unter anderem Geschäftsführer bei der K5. Du hast ja schon eine Menge gemacht in deinem Leben und für die wenigen, ganz, ganz wenigen da draußen, die mit deinem Namen nichts anfangen können, was sollte man über dich als Person auch wissen, bevor wir gleich in Medias Res gehen?
Ich versuche immer so ein bisschen mein Leben, mein berufliches Leben so auf drei Säulen zu stellen. Das eine ist eben das Thema Unternehmertum. Also ich bin halt seit 25, 26 Jahren als Unternehmer eben einfach tätig. Dann ist mir so wichtig das ganze Thema Netzwerken, also dass ich eigentlich immer versuche, Leute zu verbinden. Das ist so, einfach in den Austausch zu gehen. Darüber lerne ich eigentlich am leichtesten, also über das Gespräch. Und das Dritte, deswegen sind wir hier heute natürlich auch zusammengekommen, ist mein berufliches Feld. Das ist der Onlinehandel, E-Commerce seit eben 25 oder 26 Jahren. Und da bin ich das sozusagen ein One-Trick-Pony. Also ich bin dem ganzen Thema jetzt so lange, ja, wie du auch, so treu geblieben. Und ich glaube, nicht zum Schaden. Und mir macht es immer noch total viel Spaß. Und gerade in diesen Zeiten gibt es ja viel zu diskutieren.
Ja, wir blicken gleich nochmal zurück. Und in der Tat, unsere Reisen sind ja da ähnlich lang. Du hast erwähnt, eine deiner Säule ist eben das Thema Netzwerken, Austauschen, Veranstaltungen. Auf die K5 gehen wir natürlich gleich noch im Speziellen ein, aber ganz grundsätzlich, was macht für dich ein gelungenes Austauschformat aus?
Ja, ich bin so wahrscheinlich wie viele Leute ein Freund von Authentizität, also dass man sagt, man hat auch wirklich so das Gefühl, dass das Gegenüber oder der Gegenüber oder die Gegenüber irgendwie mit so einem wahren Kern auch operiert. Auch deswegen mag ich total, so schön das ist, das remote zu machen. Das ist ja eben von Köln nach München auch jetzt einfach mal leicht so eine Zuschaltung. Machen wir es eben auch sehr gerne bei uns im Studio, beziehungsweise eben auch gerne live auf der Bühne. Da hat man einfach auch eine andere Qualität, finde ich, auch im Gefühl für das Gegenüber. Und ich merke dann immer, dass dafür dann auch viel Raum dann entsteht für so ein echtes, tiefes Gespräch, was ja man in den Zeiten auch immer schwieriger ist, weil alle Leute einen vollen Terminkalender haben, gehetzt sind. Oder, und das muss man auch sagen, einschränkend sagen, je größer die Marke, je größer die Brand, desto mehr PR-Soße wird so drüber gegossen und desto weniger darf man halt auch sagen. Das heißt, die spannenderen Gesprächspartner sind meistens die, denen der Laden noch gehört oder die meistens am Anfang von der beruflichen Karriere stehen, weil die haben noch nicht so wirklich zu viel zu verlieren, glaubt man.
Ja, über Verlieren gehen, das sprechen wir auch gleich nochmal. Aber hier, wir wir müssen unbedingt mal vielleicht so einen Live-Podcast tatsächlich machen, weil wir blicken ja auch zusammen zurück auf eine Zahl, 1999. Ich glaube, da bist du auch mit Zooplus als Co-Founder an den Start gegangen, wir mit dem damaligen ECC Handel, jetzigen ECC Köln. Wenn man so zurückblickt, und lass uns am Anfang mal kurz, wir wollen ja viel über Zukunft reden, aber doch nochmal kurz zurückschauen. Ist es für dich auch so ein bisschen so, man hat manchmal das Gefühl, es ist schon so fast wie Opa erzählt vom Krieg, wenn man dann so an die Zeiten, so Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre so zurückdenkt? Oder kommt dir das doch noch näher vor?
Wenn man die Disruption damals auch nochmal in Kontext setzt, also ich meine, die Internetverbindung war ja so, dass man einen Stecker in die Steckdose gesteckt hat und musste sich einwählen, bis dann halt die Connection war. Das heißt also auch, das Datenvolumen war total niedrig, was man Up- und Download hatte. Das heißt, Webseiten konnten auch gar nicht so einen Umfang haben. Videos eingebettet auf Webseiten waren gar nicht möglich. Also ganz viele so Komponenten, die, fand ich, so diese unternehmerische Situation auch nochmal ganz gut beschreiben. Und ich finde, jetzt so fast forward, 25 Jahre später hat man eine ähnliche Disruption, da kommen wir ja auch noch drauf, und muss mit extremen, ja, Dynamiken und auch Widrigkeiten umgehen. Es fühlt sich so ähnlich an und die Themen sind nur ein bisschen anders. Insofern, und vielleicht auch nochmal, ja, ob man jetzt so unser Wissen von damals jetzt noch so einsetzen kann. Also Google-SEO-Wissen, das ist, glaube ich, obsolet. Aber es gibt so, glaube ich, schon universelle Fragestellungen, die immer da sind. Und man hat einfach nur jetzt mit neuen Themen wie KI, wie die Chinesen und so weiter zu tun als Händler oder Marke. Aber grundsätzlich würde ich sagen, die Zeiten sind wahrscheinlich kaum spannender als jetzt.
Ja, du hast jetzt zum Schluss auch nochmal zwei Schlagworte in den Ring geworfen. Das finde ich ganz spannend, wenn wir so nach vorne gucken. Da hast du einerseits die Chinesen genannt und andererseits KI. Ich glaube, das ganz große Thema, wo ja alle irgendwie gucken, was passiert da eigentlich. Bei KI gucken wir ja schon noch sehr viel nach USA, was dort passiert, OpenAI und Co. Generell habe ich so das Gefühl, Temu, TikTok, Shein, gewöhnen wir uns so langsam dran, immer häufiger nach Osten zu schauen. Du warst ja, glaube ich, jetzt auch vor nicht allzu langer Zeit hier, darf man das sagen, auf Studienreise? Nee, wahrscheinlich nicht, aber auf Vertiefungsreise deines Wissens, ja, glaube ich, in China oder in Fernost. Wie ist so dein Blick drauf, wenn du die nach den Innovationen suchst, nach den neuen Entwicklungen suchst, eher nach Osten oder eher nach Westen?
Die USA machen es nach wie vor mit viel Geld, dass sie die Innovationen treiben und die Chinesen, das ist KI, ist ja das schönste Beispiel, machen es dann irgendwie mit einer Schulmahlzeit an Investment für ihre KI-Modelle. Also sie machen es halt viel mit Innovation, also mit Smartness, auch mit natürlich Vorgaben von einer Regierung, die einen Masterplan verfolgt. Also ich würde jetzt tendenziell sagen, man tut gut daran, einfach nach Osten zu schauen und die Chinesen, aber auch die Asiaten insgesamt einfach ernst zu nehmen. Und ich meine, in diesen geopolitischen Zeiten macht es vielleicht sowieso Sinn, einfach mehrere Allianzen zu schmieden, ohne sich halt an wen fest zu binden. Aber ich finde schon, wenn man die letzten 80 Jahre oder so Frieden in Europa oder so sieht, dann ein Großteil davon basiert ja auf dem freien Handel, dem Austausch von Waren, dem Austausch von Menschen, dass man sich freizügig bewegen kann. Und das scheint immer mehr eingeschränkt zu werden. Also würde ich jetzt schauen, technologisch, innovationsmäßig von Geschäftsmodellen her. Aber ich würde auch schauen, wo sind denn noch Menschen, die eben zum Beispiel Handel treiben wollen. Also das ist für mich schon so nochmal eine Komponente, die damit reingekommen ist. Und also mich hat China, ich hatte es vorhin auch gerade nochmal meinem Team gesagt, mich wirklich nachhaltig fasziniert, weil man steht da in Shanghai am Bund und fragt sich ja, was ist jetzt nochmal das überlegene Geschäftsmodell, also aus Landessicht, und es fühlt sich nicht so an, als ob wir das sind, und dann kommen jetzt sofort die Kritiker und sagen, ja, aber das ist ja ein kommunistisches Land und man wird überwacht und so weiter. Ja, okay, aber Fakt ist, technologisch sind die Chinesen halt einfach sehr viel weiter als wir und sind halt vom Produzenten mehr oder weniger zu einem der führenden Anbieter geworden, sei es jetzt für neue Handelskonzepte, sei es für elektrische Autos, sei es für KI-Modelle. Also da würde ich schon mal drüber nachdenken wollen, und man steht ja jedem frei, sich das selber anzuschauen.
KI ist ja vielleicht auch, da würde mich aber auch deine Meinung interessieren, natürlich China einfach im Vorteil aus zwei Gründen. Zum einen, es sind ja 1,2 oder wie viele Milliarden Konsumenten, für die du da Daten sammelst, und sie sind natürlich jetzt auch nicht sehr rigide, was die Datennutzung jetzt dann auch angeht oder den Schutz des Einzelnen hier bei dem Thema Daten. Also müssten sie ja eigentlich, wenn man sagt, KI hat ja immer auch was mit Big Data zu tun. Wir haben wirklich Big Data, und das müsste doch auch ein Wettbewerbsvorteil jetzt sein, wenn man es mal ganz drastisch formuliert.
Ja, ist es sicherlich. Ich glaube, im Gegensatz dann zu uns, wo wir die Weltmeister im Regulieren und freuen uns darüber. Es ist ja so, in China ist es, also ich bin jetzt da auch kein Ultra-Experte, aber wir haben uns da schon mit auseinandergesetzt auf der Study-Tour, die wir da gemacht haben. Und also in China ist es so, dass kein Large Language Model public gehen kann, bevor es nicht von der Partei sozusagen abgesegnet worden ist. Das heißt aber auch, dass in der Politik Leute sitzen müssen, zwangsläufig, die tief in den Themen drin sind. Das ist auch der Unterschied jetzt zu uns. Eine Kompetenzreihe an Leuten da hast, die einfach wirklich was drauf haben. Jetzt kannst du, Klammer auf, Klammer zu, das andere füllen. Das heißt, du hast auch wirklich Leute, die ein Verständnis haben für technologische Entwicklung, für Produkte und so weiter. Und was die Chinesen verstanden haben, ist, dass sie halt so keep them happy, Brot und Spiele. Sie müssen halt schauen, dass einfach so viele Menschen wachsen können und aus der Armut rauskommen etc. pp. Das heißt, der braucht ja auch eine Wirtschaft, die halt dann wächst und funktioniert. Das heißt, du musst zwangsläufig auf so Themen sitzen, die ja auch kompensieren, dass eine ganze Generation ja fehlt an Menschen. Also mit dieser Ein-Kind-Politik. Also die haben ja noch eine viel schlimmere Alterspyramide als wir. Das heißt, die müssen in die Automatisierung, sie müssen in Robotik reingehen. Also das sind alles so Sachen, die man hier erst versteht, wenn man da ist und mit den Menschen redet und diese Wirkzusammenhänge auch sieht. Also woher kommt eigentlich diese extreme Dynamik und Beschleunigung in den Entwicklungen? Die ist auch häufig aus der Not geboren, obwohl sie halt so viele Leute da haben, die dann eben Daten produzieren oder konsumieren. Da muss man halt einfach auch mit Weitblick wahrscheinlich dann auch mehr agieren.
Also Blick nach Osten tut ja auf jeden Fall auch gut, wenn wir schauen im E-Commerce. Wer hat da in den letzten Jahren hier auch für Furore gesorgt, Marktanteile hier gewonnen, starke Umsatzzuwächse realisieren können? Da sind wir schnell bei Shein, Temu und jetzt dann mit dem Fragezeichen auch mit TikTok-Shop. Wie blickst du auf diese Unternehmen gekommen, um zu bleiben? Also auf die Auswirkung Zollpolitik und was das für die Einzelnen heißt, kommen wir vielleicht auch nochmal kurz. Aber wenn wir das jetzt mal ausklammern, glaubst du, dass Shein, Temu und Co. tatsächlich dauerhaft hier sich etablieren können? Oder gehörst du auch zu denjenigen, die sagen, gut, okay, sobald hier diese Preisfokussierung der Konsumenten weg ist, wird dem Geschäftsmodell auch ein Stückchen die Grundlage entzogen?
Man fängt natürlich an, wieder alle Player in einen Topf zu werfen. Und das sind ja komplett drei unterschiedliche Geschäftsmodelle. Auch da wieder die Einladung, man muss eigentlich wirklich da einsteigen. Und also jetzt Shein sieht sich ja selber auch nicht als chinesisches Unternehmen. Das ist ihnen ganz wichtig. Sie sitzen ja in Singapur, aber natürlich sind ein Hauptteil der für Shein produzierenden Unternehmen sitzen in China. So. Deswegen trifft sie natürlich auch dann die Zollpolitik jetzt der Amis halt dann entsprechend hart. Das Geschäftsmodell ist ja total spannend. Das ist ja diese Verkürzung der Bestell- und Lieferfristen gerade im Fashion-Bereich, wo ich ehrlicherweise, wenn man auf dem Fashion-Markt als einer der größten Verschmutzer dieser Erde und auch einer der größten Müllproduzenten dieser Erde, würde ich sagen, ja endlich kommt mal jemand, der halt das Modell Zara und H&M noch einen Schritt weiter führt und wirklich sagt, okay, wir sind ganz nah an den Trends dran auf Social Media und verstehen, welche Dinge wir produzieren sollten und was wollen eigentlich unsere Konsumentinnen und Konsumenten. So, wenn du das jetzt noch machst in einem höherpreisigeren Segment, dann kommst du ja auch raus aus dieser Thematik Billiglohn und Arbeitsbedingungen und so weiter. Also grundsätzlich bin ich schon davon überzeugt, dass das der richtige Schritt ist. Und es ist ja auch der richtige Impuls. Also auch ein About You und Tarek Müller hat ja gesagt, er möchte mehr Nearshoring machen. Also produzieren, glaube ich, in Portugal, in der Türkei. Werden wir auch auf der K5 besprechen nochmal. Aber grundsätzlich, glaube ich, ist das Modell gut. Und stecken ja auch viele US-amerikanische Fonds auch dahinter, die eben an dieses Geschäftsmodell glauben. Insofern glaube ich, das ist gekommen, um zu bleiben. Bei Temu ist es ein bisschen wieder anders. Es ist da Pindodo die Mutter, die in diesem Billigsegment in China, also kommt klassisch aus dem Group Buying, Fuß gefasst hat, weil sich Alibaba mehr in das höhere Marktsegment verabschiedet hat und haben jetzt angefangen, die quasi brachliegenden Produktionskapazitäten aus China direkt in den Westen reinzuschleusen und anzubieten und eben einen eigenen Marktplatz dafür zu etablieren, nicht mehr eben unsere westlichen Marktplätze zu nutzen. Und ich tue mich da immer schwer, sich alle Leute da hinstellen und das sagen, ja, ist verwerflich und diese Produkte, wer kauft die denn? Auch Leute älteren Semesters, ja, natürlich habe ich Temu auf meinem Handy und du bist wirklich verwundert, wer das denn eigentlich ist. Es sind halt nicht nur die Kids und viele Leute sagen, das ist jetzt natürlich ein bisschen anekdotisch, aber sagen halt, macht halt auch Spaß, es ist halt lustig, es ist halt dieses Entertaining. So, und auch da gibt's dann wieder die Stimme, ja, das ist ja auch wieder Irreführung und unlauter. Und ich denke mir so, naja, also ich weiß es nicht, ich bin kein Jurist, aber ich finde halt, Shopping sollte ja auch Spaß machen. So, sind es jetzt die richtigen Produkte? Meine sind es nicht. Aber am Ende entscheidet ja der Konsument, du hast das auch so schön gesagt, der Konsument stimmt mit den Füßen ab, hier stimmt er halt dann mit dem Daumen ab. Und insofern glaube ich auch, dass das ein Modell ist, was bleiben wird. Es wird jetzt nicht den Markt überschwemmen, aber es wird bleiben. So, und zu TikTok Shop können wir, glaube ich, später nochmal einsteigen. Das ist nochmal wieder eine ganz andere Kiste. Also komplett andere Modelle und alles hat seine Daseinsberechtigung, glaube ich.
Kann ich nur zustimmen. Ich bin besonders gespannt auf Temu. Da sieht man ja tatsächlich zum einen, also man wundert sich ja, wenn wir da in den Shownotes verlinken, wir haben das ja zweimal im Trendcheck Handel auch analysiert, wie alt in Anführungszeichen auch die Temu-Kunden sind. Das sind gar nicht die Jugendlichen, die man häufig da so im Blick hat. Und da sind wir natürlich, da sehen wir ja auch sehr schön, wie dann Amazon jetzt vom Jäger, den sie ja vor vielen Jahren dann irgendwann mal waren, jetzt auch zum Gejagten werden. Sie haben ja reagiert jetzt mit Amazon Haul. Wir haben jetzt gesehen in dem Trendcheck-Handel, dass die schon einen Vertrauensvorschuss auch haben gegenüber Temu. Viele Leute, mit denen du dich unterhältst, sagen, ja gut, die haben ja auch die gleichen, das sind ja die gleichen Produzenten, die da reinliefern. Trotzdem haben sie als Plattform diesen Vertrauensvorschuss ganz offensichtlich, aber sie werden jetzt natürlich, gehen wir gleich noch vielleicht kurz drauf ein, auch die Zollthematik, glaube ich, auch nochmal ein bisschen durcheinander gewirbelt. Aber grundsätzlich, wie siehst du auf Amazon Haul drauf? Ist das nicht auch eine Gefahr für Amazon, da ein bisschen zu verwässern? Also ich meine, sie sind ja gut damit gefahren, über Jahrzehnte hinweg so ein doch recht klares Leistungsversprechen abzuliefern an den Kunden, bis hin zu dem Moment, dass du ja gar nicht gemerkt hast, in vielen Fällen ist das jetzt ein Marktplatzhändler oder kauf ich bei Amazon direkt dann auch ein. Jetzt machen sie mit Amazon Haul ja ganz bewusst eine gewisse Art von Händlern mit gewissen Preispunkten hier drauf. Findest du, das ist der richtige Schritt oder ist es zu früh, das zu beurteilen?
Ja, ich war überrascht und nicht überrascht. Also ich meine, Amazon hat ja seit, ich glaube 2016, also 2015, 2016 ja selber die Plattform eben für die Chinesen geöffnet. Und mittlerweile auf dem normalen Amazon.com oder .de hast du bei den Top 10.000 Händlern irgendwie fast 50% chinesische Produzenten. Also das heißt, wir haben eigentlich eine, muss man auch mal sagen, eine chinesische Plattform. Ja. Und also ich finde auch, die UX ist immer schlechter geworden dadurch, wenn man so Produkte finden wollte. Und jetzt den Schritt zu gehen, nochmal eine eigene quasi Großhandelsplattform mit so einem auch einem kuratierten Zugang, weil ich glaube, das war bei Invitation Only jetzt die erste Welle. Jetzt haben sie eine zweite Welle, glaube ich, nochmal gestartet. Und sie sehen natürlich, dass quasi ihre dieselben Produzenten auf den anderen Plattformen auch sind. Also da kenne ich jetzt die internen Zahlen nicht, aber ich meine, du musst natürlich irgendwie reagieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass es schon smart ist, da jetzt nochmal was daneben zu setzen. Und am Ende wird jetzt erstmal wahrscheinlich der Produzent und der Konsument davon profitieren. Ob davon Amazon profitieren wird, ich bin mir nicht sicher. Ich habe immer so das Gefühl, bei diesen Großprojekten, also den Handelsgroßprojekten bei Amazon, sei es jetzt Fashion oder Food, ja, oder jetzt eben Amazon Haul, dass sie dann nie wirklich durchgezogen haben. Und nie wirklich so ein Konzept gefunden haben. Und die anderen Beispiele, die sind ja total super, ja. Prime, AWS, you name it, wo ich sage, ja, okay, Haken dran, eigene Logistik, Wahnsinn. So, aber bei diesen Handelskonzepten, ich würde jetzt aus der Erfahrung sagen, glaube, das wird eher tendenziell wieder ein Rohrkrepierer. Aber das ist jetzt nur mein, also wie gesagt, das ist jetzt so building from experience. Ich glaube, die Chinesen haben da einfach den großen Vorteil, in dem Heimatmarkt zu sein, wo einfach produziert wird.
Ja, spannend. Ja, man vergisst ja häufig vielleicht auch bei Amazon, wenn man so in den Rückspiegel schaut, haben die natürlich auch jede Menge Fehler hier oder Fehltritte oder misslungene Versuche, den Markt zu entern, ja auch hinter sich. Das hat er mir mit Ralf Kleber ja auch auf einer Konferenz ja dann im Interview gesagt. Auch der Marketplace, der jetzt im Handelsbereich der Gewinner ist, der Treiber, der dafür verantwortlich ist, dass Amazon ja inzwischen in Deutschland 65% vom Online-Markt hier auch hat, ist ja der dritte Versuch. Du erinnerst dich, Amazon Options haben sie ja auch mal gemacht, die Z-Shops, Markenshops. Und wir sind mal sehr gespannt, ob das jetzt auf der Flop- oder auf der Top-Seite dann landet. Aber auch da teile ich so ein bisschen deine Skepsis. Ich denke dann auch daran, das unterstützt ja eigentlich das mit Amazon Fresh. Da haben wir ja auch vor vielen Jahren doch ganz andere Erwartungen gehabt, als das, was dann passiert ist und jetzt auch wieder zurückgefahren wurde. Aber ich muss dich natürlich jetzt auch fragen, du als Investor, das, was wir aktuell erleben an der politischen Front mit den Zöllen, das ist doch das absolute Horror Horrorszenario für jeden Investor, weil wenn von einem Moment auf den anderen das Geschäftsmodell vielleicht komplett an die Wand fährt. Wie blickst du da jetzt hier drauf auf diese Thematik und was bedeutet das jetzt für europäische Händler?
Da hatte ich jetzt das Vergnügen mit einem Kommilitonen von mir, der auch Professor ist, der sich da viel besser auskennt, übers Osterwochenende auch tiefer einzusteigen. Und also ich glaube grundsätzlich, man muss wahrscheinlich sogar noch abstrahieren von der Zollpolitik. Ich glaube, die USA verfolgen gerade eine komplett andere Richtung. Insofern wird es noch unplanbarer, glaube ich, als du das jetzt gerade sogar noch skizziert hast. Also darauf muss man sich einstellen. Wenn ich jetzt nochmal ganz kurz die Chinesen ins Spiel bringen muss, die sind das gewohnt. Die sind gewohnt, dass auf einmal die Geheimpolizei da steht und dann verschwindet der CEO für 400 Tage. So, der ist dann halt nicht im Lager, aber der ist dann einfach nicht mehr präsent und darf dann wieder ran, ja, bei Jack Ma geschehen oder so. Also das heißt, die sind gewohnt, mit extremen Unwidrigkeiten und Unsicherheiten umzugehen. Die sind auch gewohnt, Geschäftsmodelle anzupassen und zu adjustieren. So, und das ist ja auch der Vorwurf, den man jetzt da sagt, Temu kommt hier rein, hält sich gar nicht an unsere Regeln. Naja, die halten sich so lange nicht an die Regeln, wie wir die Regeln versuchen durchzusetzen. So, dann sitzen die Deutschen und Europäer da an der Ecke und weinen und anstatt einfach selber was dagegen zu tun. Ich glaube, das ist das, womit man sich einfach anfreuen muss. Zumal ja, wenn jetzt der US-Markt für die Chinesen schwieriger erreichbar wird, sind natürlich die nächstliegenden Märkte sind dann im südostasiatischen Raum und in Europa. Das heißt, das wird eher noch zunehmen an Intensität. Also da würde ich jetzt sagen, man muss mit dem umgehen. Es wird, glaube ich, nicht leichter. Es wird auch auf Konsumentinnenseite nicht leichter. Wir hatten das ja auch schon besprochen, dass wir irgendwie gemerkt haben, ja, die Leute halten auch ihr Geld natürlich dann zurück. So, und also es wird nicht, ich habe da jetzt keine Antwort drauf. Ich glaube, es gibt viele Beispiele, wo die Leute, die schaffen, dass es funktioniert, dass sie halt ein gutes Unternehmen hinstellen. Die meisten Unternehmen, die jetzt noch stehen, haben ja auch ihre Hausaufgaben gemacht. Aber was auf der makroökonomischen Seite passiert, also das wird, glaube ich, eher nicht leichter.
Ja, wenn wir hier zurückschauen, ich glaube, von den Unternehmen der ersten E-Commercer der ersten Stunde ist jetzt außer einem ehemaligen Unternehmen hier Zooplus, haben wir noch die Delticom, die hier im Reifenbereich da auch noch fleißig aktiv ist. Ansonsten haben wir danach noch erlebt, natürlich Zalando, About You, jetzt dann eins. Aber wir haben natürlich viel weniger Heroes jetzt, sag ich mal, im E-Commerce, aus meiner Sicht zumindest, aber du wirst mich vielleicht auch gleich eines Besseren belehren, als jetzt im klassischen Retail, wo wir ja gar nicht so schlecht sind jetzt als Deutsche, wo wir ja einige hier, sag ich mal, von Aldi und Lidl bis hin zu DM ja einige echte Heroes ja dann auch haben. Wie wettbewerbsfähig sind wir denn jetzt im E-Commerce-Umfeld? Sind wir in der Lage dann letztlich auch, wenn jetzt die Asiaten, China allen voraus, ja, sag ich mal, mehr nach Europa dann auch drängen, wenn der Wettbewerb hier um die Konsumenten in gesättigten Märkten, und ich meine, wir leben ja hier ohnehin in gesättigten Märkten, jetzt kommt noch dieser Preisdruck dazu. Also es wird ja schon recht stürmisch. Wie gut sind wir da aus deiner Sicht da im E-Commerce jetzt in Deutschland? Du schaust ja auch viel über den Tellerrand da auch hinaus. Wie gut sind wir da ausgestellt? Müssen wir immer nach UK gucken, um zu sehen, wie E-Commerce funktioniert?
Ja, Deutschland, Europa. Ich glaube, wir haben so ein bisschen versäumt, kontrollierte Wetten einzugehen. Jetzt haben wir den Merger von Zalando und About You. Es wurde ja auch immer kolportiert, dass im Zalando da noch mit den 2,5 Milliarden Cash-Reserven die ganze Zeit rumläuft und nichts macht. Jetzt fangen sie ja, glaube ich, an, ein, zwei kleinere Akquisitionen auch zu machen. Aber das ist das, was wir vielleicht auch nochmal den Spinback machen auf Amazon. Und es ist jetzt ja gar nicht so, dass ich jetzt hier sitze und sage, die haben das nicht drauf, sondern die gehen halt diese kontrollierten Wetten ein. Und wenn du halt einen mehrere hundert Milliarden Juggernaut bist, dann sind deine Wetten auch einfach entsprechend größer natürlich. Und die gehen dann halt auch mal in die Hose. Aber du lernst ja als Organisation. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo wir sehr hasenfüßig unterwegs sind. Und klar, dann zieht sich ein Zalando zurück auf Brands und eher höherwertige Segmente, überlässt damit halt einen Shein halt das Feld. Also ich würde mir halt wünschen, dass man ja mit ein bisschen mehr Mumm agiert. Jetzt wird es natürlich immer schwieriger und dasselbe ist so ein bisschen, wenn man auf dieses KI-Thema dann jetzt schaut. Da habe ich auch das Gefühl, wir optimieren unfassbar viel und jeder macht irgendwie KI im Kundenservice, hat ein Chatbot, hat seine Produktstammdaten optimiert und da 1, 2, 3, 4, 5 Millionen rausgeholt. Aber wo ist das Geschäftsmodell, das vielleicht AI first denkt? So, und da kommst du natürlich dann auch mit, wenn du ein paar Millionen Umsatz hast, dann in dieses typische Innovators-Dilemma von Clayton Christensen rein, wo du sagst, naja, das Kleine ist noch so klein, macht gar keinen Sinn, machen wir mal das Stammgeschäft, das läuft ja ganz gut. Und das ist so ein bisschen auch die Otto-Problematik, finde ich. Ich sehe es jetzt nicht ganz so scharf wie Jochen, aber dass du natürlich sagst, du hast halt ein bestehendes Geschäft mit Tausenden von Leuten und baust dann, meine letzte coole Wette, die gemacht haben, war ja About You. So, jetzt hat man das verkauft zu einem meiner Meinung nach echten Unzeitpunkt, was die Bewertung angeht. Kennt man die internen Mechaniken nicht, aber auch da fehlt mir so ein bisschen der Mut nach vorne, ein bisschen größer zu agieren, wenngleich ich natürlich verstehe, dass man auch die Verantwortung für den Bestand hat.
Ja, mehr Mut, das eine. Das zweite, vielleicht auch die Frage, ob wir da manchmal so ein bisschen zu dogmatisch an die Themen rangegangen sind in der Vergangenheit. Ich erinnere mich noch an den Tengelmann E-Day, wo ich, nachdem ich das schöne Lied, das Omnichannel gesungen habe, die Potenziale aufgezeigt habe, die wir in Studien ermittelt haben von Mehrkanalsystemen und wie du die gegenseitig befeuern kannst. Und dann zwar 2006, wenige Monate vor dem Börsengang von Zalando und von Rocket, kam dann nach mir Oliver Samba auf die Bühne und hat dann als erstes mal gesagt, Cross-Channel, Multi-Channel, Omni-Channel, Super-Channel, alles Bullshit, E-Commerce wins. Haben wir nicht auch manchmal das zu platt auch diskutiert, wo sich die guten ihr Onliner versus die traditionellen verschnarchten Händler oder am Ende des Tages hieß, aus beiden Richtungen kommen ja jetzt sehr, sehr gute Konzepte.
Ja, ich bin da auch so oft eher im Team, what's your DNA, also wo ist deine Kernkompetenz und es macht, also ich glaube, die Dinge, die einfach schwierig waren und die nie wirklich richtig gezündet haben, sind ja auch immer die Gehversuche des traditionellen, stationär geprägten Händlers, dann irgendwie noch eine digitale Einheit dann irgendwie zu machen. Also ich weiß, Fressnapf hat es damals aus der Palettenlogistik heraus versucht, hat es dann eingestellt, hat dann einfach 10 Jahre verloren. Und die haben sie halt online nie wieder aufgeholt. Wir hatten auch die Diskussion immer, ne? Du sagst ja, der Kunde ist ja von dir auch, den interessiert ja Kanal nicht, der möchte halt bei dir einkaufen. So. Und wenn dein bester Kanal dann eben ist, dass du Geschäfte hast und aber irgendwie noch eine digitale Komponente drumherum brauchst, okay, passt. Ich glaube, Corona hat dann alle dazu geführt, dass sie gesagt haben, okay, wie digitalisieren wir jetzt möglichst schnell mit der Brechstange, was immer ja gut ist, wenn man mal gezwungen ist, was zu machen. Aber eben, es bleibt die Frage, was ist deine DNA? Und ich glaube auch, dasselbe gilt halt so ein bisschen in diese Richtung, wenn man halt online Pure Play ist und dann angefangen hat, Geschäfte zu machen, hat man gemerkt, ich habe gar keine Kompetenz im Auswahl der richtigen Flächen, ich habe das Personal nicht, etc. So, und dann habe ich auf einmal meine Warenbestände irgendwie nicht mehr abgestimmt und so. Ich mag es halt einfach zu fokussiert zu arbeiten und bin da auch überzeugt davon. Und dann kann man immer noch Dinge integrieren und zusammen machen. Aber ich würde heute, ich meine, hatte heute ein Gespräch mit Coolblue, ist so ein Beispiel, die 99, also auch 99 in Holland angefangen haben, 2,5 Milliarden Umsatz und mittlerweile einen sehr frühen auch ein stationäres Konzept verfolgt haben, weil sie sagen, für sie ist es halt eine Begegnungsstätte, Produkte zum Anfassen zu machen, auch ein bisschen anders inszeniert, aber immer datengetrieben von der Kundenzufriedenheit argumentieren. So, und da muss ich sagen, ja, dann hat das ja Hand und Fuß und die, wenn die was Neues aufmachen, sehen die den Impact in der Region. So, wenn du das messen kannst, wunderbar. Also deswegen, es gibt auch die Beispiele, wo es funktioniert, glaube ich.
Ja, also den Urs Möller, falls du mit ihm gesprochen hast, den hatten wir hier auf dem ECC-Forum. Hier auch hat er sehr schön dargestellt. Ich glaube, wirklich ganz, ganz spannendes Unternehmen, was, glaube ich, eins verdeutlicht, was du gesagt hast. Es kommt auf die Fokussierung drauf an. Also da erlebe ich auch diese klare Fokussierung auf den NPS, auf den Kunden. Hier dann eben auch ein klares Konzept. Was möchte ich mit dem Online-Shop? Was möchte ich mit Services? Was möchte ich mit stationären Geschäft? Hier, um das nochmal zu verdeutlichen, was ich da mal aus zwei Richtungen empfehle ich noch, weil werden wir in den Shownotes hier auch verlinken. Zum einen hatten wir Tim Jaschke damals von Snox hier da, die, glaube ich, das sehr schön auch hier dann entwickelt haben, dieses Modell. Und spannend aus einer ganz anderen Richtung kommt hier Markus Oberhoff von IKEA, der gezeigt hat, wie so ein Unternehmen jetzt tatsächlich, ohne dass man so ganz mitkriegt, auf einmal dann mehr als 25% Online-Anteil hier entwickelt hat. Und sehr schön Sinne, aber auch rentable Services für das Unternehmen dann hier auch draufsetzt. Und das zeigt, wenn du die Fokussierung hast als Problemlöser und weniger als Produktanbieter, dann ist das auch, ich glaube, das lädt auch auf das, was du sagst, hier ein klarer Fokus. Lass uns mal hier nach vorne schauen, jetzt auf die K5, die ja jetzt fast schon unmittelbar, die Zeit rast ja fast schon unmittelbar bevorsteht. Nach welchen Kriterien wählt ihr jetzt da als Team? Es ist ja inzwischen eine Riesenkonferenz hier geworden mit Hunderten von Speakern und Hunderten von Slots. Und wir freuen uns ja, dass wir wieder in diesem Jahr hier wieder eine B2B-Bühne bespielen dürfen. Da gibt's auch den Hinweis, werden wir in den Shownotes ja dann auch bringen, für diejenigen, die dort mit dabei sein wollen. Auch für ECC-Club-Mitglieder gibt's dann auch einen entsprechenden Rabatt. Aber sag mal, wie wählt ihr das aus? Also wie viele Leute sind da beteiligt und bringen da die Ideen? Weil ich meine, das ist ja inzwischen so komplex geworden und so vielfältige Entwicklungen, so eine hohe Dynamik dann auch drin, das stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
Wir sammeln natürlich lange Namen und Themen und immer so in irgendeinem Miro-Board und muss aber sagen, am Ende arbeiten wir da mit einem unfassbar großen Whiteboard und mit Post-its und weil dann sagt da doch jemand ab oder das klappt nicht und das hast du dann einfach immer so im Blick und dann kannst du einfach rumschieben. Also das ist ganz eigentlich die Magic. Aber du bist natürlich das ganze Jahr in diesem Stream und wir muss auch sagen, jetzt vor 10 Wochen so vor der Konferenz haben wir immer noch nicht das finale Programm final, weil wir eben auch immer noch reagieren wollen und meistens sind es halt dann nicht die, wir haben ja auch so Ecom Classics, ja, die auch dieses Jahr wieder auf der Bühne sein werden, also auch klassische sehr große Unternehmen und die überraschenden Gäste sind immer dann die, wie ich eingangs sagte, die frei Schnauze reden können. Also das sind halt dann jüngere Kreatoren zum Beispiel, junge Unternehmer oder halt auch mein Highlight vom letzten Jahr war Arndt von Wedemeyer, dem ja immer noch quasi die Mehrheit an Notebooks billiger gehört, dem ist halt wurscht, was er sagt. Aber da kommen dann auch echte Insights raus, weil er halt kein Blatt vor den Mund nehmen muss. Und sowas suchen wir natürlich schon auch. Aber thematisch, klar, bewegen wir uns jetzt in den ganzen Themen Asien, Live-Shopping. Das Thema Creator-Commerce wird viel Platz bekommen. Wir werden das natürlich auch Zalando About You angucken. Und wir werden den einen oder anderen Überraschungsgast haben, auch das eine oder andere Überraschungsunternehmen, was jetzt so auch noch nie da war. Also eine Sache kann ich jetzt vielleicht verraten. Also XX Lutz ist mal da, das erste Mal bei der K5. Für uns auch cool, weil da bin ich jetzt gespannt, wie viel sie dann wieder sagen dürfen. Aber ähnlich wie Ikea, aber es ist mal schön, so jemanden dann auch mal präsentieren zu haben. Also ich bin selber noch gespannt, was wir jetzt noch so aus dem Hut zaubern. Aber es wird so, dass es viel zu viel. Und ich glaube, mit der Haltung muss man auch hingehen, so in die komplette Überforderung inhaltlich sich da zu begeben. Wenn man bei euch dann auch noch ist, also ich glaube, irgendwann ist dann so ein kompletter Overflow einfach auch da. Und alles, was man nicht gesehen hat, kann man sich ja im Nachgang dann auch noch per Video anschauen.
Ja, und ich meine, bei euch gibt es natürlich auch eine ganze Menge, was dann parallel auf den vielen Bühnen, aber da hat ja jeder dann auch die Wahl, was er sich anschaut. Wie bindet ihr, also Markus Schöberl ist ja, glaube ich, auch Stammgast hier, der war ja auch schon, können wir auch verlinken, hier waren an der Handelbar zu Gast. So eine Veranstaltung, wäre die ohne Emerson überhaupt denkbar? Muss man auch so ein Unternehmen, was ja inzwischen, hast du das Gefühl, ist schon alles darüber gesagt, du hast die Entwicklungen hier dann auch schon gesehen, was willst du da jetzt noch Neues groß erzählen? Auf der anderen Seite sind ja 65% Marktanteil, wenn du über B2C-E-Commerce in Deutschland jetzt sprichst, gehört ja irgendwie auch mit dazu oder versteht ihr jetzt die K5 viel stärker noch in Richtung nach vorne und Neues und gar nicht so das Bestehende dann auch abzubilden?
Ja, ich glaube, man muss beides da haben. Ich meine, muss man auch sagen, also früher waren wir ein reines Online- Händlerforum. Und das haben wir ja auch über die Jahre auch aufgebrochen, auch bewusst, weil wir gesagt haben, naja, also es gehört natürlich auch ein DM dazu und die ja mittlerweile auch digital unterwegs sind. Also ich glaube, das sind so, den Entwicklungen muss man Rechnung tragen. Und ich fände es auch immer schade, wenn man die nicht da hat, weil es interessiert schon viele Leute, was macht ein Amazon, was macht ein eBay, was macht ein XX Lutz, ja. Natürlich dann die Klassiker Zalando About You, das muss man immer dabei haben. Ich freue mich aber immer über auch die ein bisschen die Newcomer und die Leute, da wiederhole ich mich einfach, die halt vielleicht auch noch ein bisschen einen anderen Blick drauf haben und auch ein bisschen mehr noch ausprobieren können, weil ja die Fallhöhe der Tests halt bei den meisten dann nicht so groß ist. Und ich finde schon, dass viele Insights dann von so auch so Hidden Champions dann eben auch kommen, die eben vielleicht auch ein bisschen mehr teilen können. Und das ist noch mal die Einladung an alle. Ich würde auch immer Cross-Industry denken. Also ich würde auch immer mir Sachen anhören, wo ich sage, ja, habe ich eigentlich ganz gar nichts mit zu tun als Fashion, warum Möbel? Aber darum geht's ja nicht. Das habe ich es ja versucht herauszuarbeiten. Es gibt einfach so universelle Learnings auf der K5, die losgelöst, was ich verkaufe, wo ich es verkaufe, wie ich es verkaufe, glaube ich, man eben da mitnehmen kann. Und da würde ich mich einfach so ein bisschen in so ein Inspirationsbad begeben, glaube ich.
Ja, ich glaube, das ist auch die Herausforderung, der wir uns dort vor Ort stellen. Wir haben ja ein B2B-Forum. Das sind dann natürlich Unternehmen, die nicht so im Fokus stehen. Auch Unternehmen, die, sag ich mal, in ihren E-Commerce-Bemühungen in aller Regel ja noch viel weiter hinterherhängen hinter dem B2C. Aber gerade für die ist natürlich auch der Blick über den Tellerrand auch so super spannend und zu sehen, was passiert in den Industries, die da halt schon deutlich weiter sind. Lass uns mal für denjenigen jetzt der ultimative Werbeblock. Für denjenigen, der noch nie auf der K5 war, E-Commerce-Entscheider, gib dir mal 3 Gründe, warum er unbedingt nach Berlin am 24. und 25. ins Estrel kommen sollte.
Ich glaube, einer der Hauptgründe ist, dass bei uns die handelnden Personen im Saal sitzen, aber eben auch auf der Bühne stehen. Das heißt also, es gibt bei uns keinen so einen VIP-Wegsperrbereich, sondern man hat halt dann Tarek Müller, kannst du abends beim Bier anquatschen. So, also das heißt, jeder, der da spricht, hat halt Lust, in den Austausch zu gehen. Das ist auch für mich nochmal die zweite, die wichtigste Komponente eben auch. Ich würde auch den Austausch aktiv suchen. Ich würde auf jeden Fall nicht nur in den Sessions sitzen, sondern eben auch einfach immer das Gespräch mich irgendwo dazustellen. Und das ist so, finde ich, so, die K5 ist sehr inklusiv. Es ist eben nicht, ich finde den Begriff Klassentreffen, der passt nämlich nicht, weil ein Klassentreffen ist halt sehr ausgrenzend, weil entweder bin ich in der Klasse oder nicht, aber wenn ich nicht in der Klasse bin, gehe ich da nicht hin. Und ich finde eher, es vereint uns alle diese Faszination für das Thema Handel, ob B2B oder B2C und dann einfach die Lust am Gespräch. Und meistens haben die Leute bei uns einfach eine gute Zeit, man wird gut bewirtet und gut betreut. Und das macht es halt leichter, ins Gespräch zu gehen, glaube ich. Und wir laden ja auch immer ein, direkt mit den Führungsteams auch zu kommen, weil, das hatte ich ja eingangs gesagt, auch so viel da ist an Content und Menschen, dass man vielleicht mit 6 Augen und Ohren halt mehr hört als nur mit 2. Es gibt bei uns Leute, ganze Teams, die kommen da mit 20 Leuten und machen da quasi ein Firmen-Event draus. Ich meine, das ist auch cool. Aber für mich ist so, also die Qualität der Leute, die Offenheit der Leute und eben wirklich diese Austauschmöglichkeit neben dem ganzen Content-Thema ist für mich, glaube ich, einzigartig. Ich bin ja selber total traurig, dass ich das gar nicht als Gast erleben kann, so richtig, sondern halt als Konferenzier, weißt ja selber, bist halt schon 8 angespannt und bist halt immer konzentriert. Und also manchmal würde ich mir wünschen, da auch nochmal irgendwie mir vielleicht einen Hut aufzusetzen und eine Brille und dann mich keiner erkennt und einmal anonym durch die Hallen zu gehen.
Ja, das glaube ich. Das ist bei euch natürlich nochmal eine andere Größenordnung als bei uns, aber das Problem kenne ich durchaus gut. Aber ich glaube, wenn man sieht, wie sich da was entwickelt, kann man es trotzdem in irgendeiner Art und Weise bei aller Anspannung ja dann auch genießen. Und wahrscheinlich denkst du, wie ich auch bei unseren Veranstaltungen immer von Veranstaltung zu Veranstaltung, wir planen jetzt schon wieder ECC-Forum 2026. So leider schon wieder zum Abschluss kommt, auf die Zielgerade einbiegend. Was erwartest du denn bis zur K5 2026 so an großen Entwicklungen? Also KI wird noch viel mehr hier dann auch Einzug erhalten in alle möglichen Anwendungen und uns Mehrwert stiften gekauft. Aber hast du noch so 2, 3 andere Punkte, die du jetzt erwartest, sage ich mal, für dieses Jahr und vielleicht noch für Anfang des kommenden Jahres?
Ja, ich denke, dass wir, also jetzt beginnt ja jetzt schon der Abgesang auf TikTok Shop und wir beide, glaube ich, sind nicht verwundert, dass das jetzt nicht mit 3000 Live-Viewern auf einer Beauty-Sendung war, sondern bei Berlin dann eben, hat der Carsten ja so schön auch gesagt, ja, dann 33 Leute dazugeschaut haben. So, aber das ist ja auch nicht zu erwarten gewesen. Ich glaube, das Thema wird einfach Momentum aufbauen und daraus wird meiner Meinung nach auch viel Neues entstehen, was an neuen Marken, an neuen Kreaturen auch an den Start kommt. Und ich hatte heute gerade einen Post von Stefan Wendel gesehen zur Dupe Economy, also der Imitationsökonomie, wo man quasi bekannte Marken ohne Markenrechtsschutzverletzung nachmacht und dann die Kids das vor allen Dingen mit Stolz tragen. Und ich glaube schon, das ist so ein bisschen jetzt so meine Erwartung, dass so ein bisschen diese Zeit, wo man irgendwie aberwitzige Beträge für irgendein T-Shirt ausgibt, wo dann irgendeine große Marke draufsteht, die sich so ein bisschen mehr ändert. Zuneigt und das dann schon befeuert wird durch so einen neuen Kanal wie so ein TikTok-Shop oder dieses Live-Shopping-Element, das in Europa ja schon mal da war mit dem klassischen HSE24-Modell. Also ich glaube, solche Dinge vermute ich, dass die einfach sich etablieren werden. Und dann müssen wir halt schauen, was jetzt makroökonomisch einfach noch geht. Ich glaube, da tue ich mir jetzt auch schwer. Aber ich glaube, das ist so neben dem ganzen KI-Thema für mich so der Trend, den ich am meisten erwarte, dass da einfach sich nochmal ein wirklicher Absatzkanal dann eben etabliert.
Und ich glaube, das eint uns wahrscheinlich hier auch. Es wird spannend bleiben, die nächsten Monate. Ja.
Genau.
Vielen, vielen Dank, Sven, für das super spannende Gespräch, für die vielen, vielen Insights. Hat auch noch riesig Spaß gemacht. Dankeschön.
Danke, Kai.
Das war die heutige Handelbar mit Sven Rittau, Investor, Conferencier und ein E-Commercer der ersten Stunde, aber mit einem ganz klaren Blick nach vorne. Und auch in 14 Tagen begrüße ich an gleicher Stelle wieder einen spannenden Gast an der Handelbar. Dann wird Markus Meyer bei uns zu Gast sein, CDO bei Eismann Tiefkühlheimservice GmbH. Für heute sage ich vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund, erfolgreich und zuversichtlich. Tschüss aus Köln. Euer Kai Hudetz.